Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür und zu Teil 2 von unserer kleinen Reihe zu Familien mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte. Und ich werde in wenigen Tagen mich selbst noch einmal ganz viel mit meiner Identität und unserer Migrationsgeschichte beschäftigen, weil ich in ein arabisches Land reisen werde, was wahrscheinlich ganz viel wieder aufmachen wird aus unserer Familie und unseren, wie wir aufgewachsen sind. Und dann bin ich wieder in der Kultur drin und werde dann wieder versuchen, ein bisschen auf Arabisch zu reden und so. Das wird wahrscheinlich ganz spannend. Und ich bin ganz gespannt, wie das für mich sein wird. Weil ich ja von mir schon behaupte, dass ich mich ganz gut in dieser Kultur bewegen kann. Aber ich reise nach Syrien. Und das ist mein erstes Mal in Syrien. Und ich kenne ja nur Marokko und Tunesien. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie da auch die kulturellen Unterschiede sein werden. Oder ob es gar keine kulturellen Unterschiede gibt. Und ich dann weiß, wie ich mich da verhalte oder wie es da läuft. Also das wird ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch mega spannend. Ich finde auch tatsächlich, dass du das um einiges besser kannst als ich. Ich bin da immer so ein bisschen trampelig. Auch bei Familien versuche ich auch immer so ein bisschen anders zu sein, als ich dann tatsächlich bin. Und wenn man sich das so vorstellen kann, Mimi macht das sehr geschmeidig, wie eine Katze, die bewegt sich da durch und ich bin wie der Elefant im Porzellanwagen. Ich fühle mich dann einfach ganz unbeholfen und falsch. Ich weiß das im Kopf, wie ich mich zu verhalten habe und ich ziehe auch teilweise andere Sachen an, wenn ich mit Familien arbeite, wo ich weiß, dass die Migrationshintergrund haben und dass das Thema ist, aber ich fühle das nicht. Ich fühle mich ganz unsicher damit.
Mhm.
Ja. Deswegen beneide ich dich da immer total.
Hast du gerade gesagt, der Elefant im Porzellanwagen?
Ja.
Es ist doch der Elefant im Porzellanladen.
Im Porzellanwagen.
Im Porzellanladen. Was ist denn ein Porzellanwagen? Ein Elefant im Porzellanladen. Im Porzellangeschäft.
Hä, was sollte denn ein Elefant im Porzellanladen? Der Wagen.
Was ist denn ein Porzellanwagen?
Ich...
Und wie kommt der Elefant da rein? Das macht gar keinen Sinn. Das ist doch fürs Bild, das passt doch überhaupt nicht.
Ich mache immer meine eigenen Sprüche. Ist doch voll logisch. Ich dachte, das kommt noch von früher, von den Zirkussen, wo die in so Wagen waren und so. Und
nein.
Ein Porzellanwagen hat der alles kaputt gemacht.
Nee, der Elefant ist im Porzellanladen und macht da alles kaputt. Gut, aber du bist ein Elefant im Porzellanwagen und im Porzellanladen. Du bist einfach beides.
Genau, ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was du da berichtest.
Ja, das bin ich auch. Und ich hoffe, dass ich da euch in der nächsten Folge schon etwas erzählen kann. Aber ja, da werde ich mich wahrscheinlich auch nochmal mit unserer Migrationsgeschichte ein bisschen beschäftigen, weil das ja dann wieder ein Teil der Kultur ist, mit der wir so halb aufgewachsen sind und halb auch nicht und so. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auch wieder zurückversetzt fühlen als Kind in Tunesien. Wo man dann gucken musste, wie man sich verhält, weil zu Hause ist ja eigentlich alles ganz anders und so. Also das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Und damit sind wir auch schon direkt in unserem heutigen Thema. Es geht nämlich vor allem um Erziehung zwischen Werten und Wandel. Also um die Kinder von Migrationsfamilien und halt um die Kinder in zweiter und dritter Generation, die das auch noch alles zu spüren bekommen. Und wir können da auch so einiges berichten, weil wir all das ja auch mitgemacht haben. Das klingt jetzt so, dass es nur negativ war, aber das war es jetzt nicht. Aber ich glaube, ganz viele Menschen, die auch Migrationserfahrungen gemacht haben, wissen, worüber wir reden.
Es war einfach herausfordernd. Es waren einfach andere Themen. So. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das Typische ist ja Strenge. So, und das ist halt einfach zu simpel. Also es geht nicht um streng versus locker. In vielen Familien ist es einfach so, dass es um Sicherheit, um Respekt, um Zusammenhalt und um Zukunft geht und nicht um ledigliche Strenge. Ja, es ist in dieser Folge, glaube ich, so zu erklären, warum Erziehung oft der Ort ist, an dem Migration halt sichtbar explodiert. Weil da komme ich ja dann auch meistens mit ins Spiel oder generell Jugendhelfer. Es geht um Wertekompass, was die Familie schützt. Und da kann man generell über 6 Dinge sprechen, die Familien häufig versuchen zu schützen. Es ist nicht so, dass jede Familie alles hat, aber diese Kategorien, die wir jetzt besprechen, die helfen besser, Konflikte aus Sicht der Fachkräfte vielleicht besser zu verstehen. Geht es einmal um den Konflikt Würde und Respekt? Also was wird geschützt? Ansehen, gegenseitige Achtung, hierarchische Ordnung und das Gefühl, wir behandeln uns nicht schlecht. Woran erkennt man diese Regel? An dem Tonfall, ne? So redet man nicht mit Erwachsenen. Das ist ja auch das, was wir zu Hause 1000-mal gehört haben. So, wieso redest du so mit deinem Vater? So, ne? Und das war teilweise ja für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, weil wir ja aus unserer Sicht noch nicht mal irgendwie irgendetwas gesagt haben, was wir als kritisch erachtet haben. Und trotzdem ist es ja bei unserem Vater so angekommen, als in einem Ton, der nicht respektvoll ist. Widerspruch wird als Respektlosigkeit gesehen und Erwartungen an Höflichkeit, Begrüßung und Umgangsform. So. Und der positive Kern davon ist, Respekt schafft Halt und schützt vor Entwertung. Dieses Widerspruch wird als Respektlosigkeit gelesen. Das ist ja etwas, was wir beide auch kennen, wo wir beide uns ja bis heute auch immer noch gegen wehren. Zum Leid unseres Vaters sind wir leider da sehr widersprechend. Aber das ist auch das, was ich in vielen Familien kenne, dass Kinder und Jugendliche nicht gelernt haben zu diskutieren. Also die können ihre Meinung nicht äußern. Es wird als ein Widerstand gesehen und die lernen das somit auch nicht in der Außenwelt. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem, weil die dann das auch so sehen. Also wenn du denen dann widersprichst in der Schule oder so, empfinden die das auch als respektlos und fühlen sich dann direkt in ihrer Ehre angegriffen und dann eskaliert es sofort. Das Risiko bei Übersteuerung ist, Kinder lernen, Gefühle sind gefährlich und Widerspruch ist Liebesverlust. Dann wird der Konflikt entweder heimlich oder halt explosiv.
Was meinst du mit heimlich?
Naja, es wird sich dann heimlich geschminkt.
Ach so, okay. Ich dachte, der Konflikt wird heimlich im Sinne von, dass es so unausgesprochen ist. So. Also, dass es so eine Grundspannung gibt immer. Jetzt im Vergleich auch? zu explosiv, weißt du?
Ja, das auch. Aber es wird ja auch keine, also wenn, ich hoffe, wenn meine Kinder irgendwann mal kommen, dann können wir über Sachen diskutieren. Und ich kann meine Argumente darlegen und ich kann an das Logische appellieren. Das passiert ja da alles dann nicht. Das heißt, es wird heimlich geschehen und die haben keinen Gegenüber und nichts, mit dem die sich auseinandersetzen können. In Gedanken, aber auch in Realität.
Ja.
Dann geht es einmal um Familienzusammenhalt und Loyalität. Also was wird geschützt? Dass wir Solidarität, Verlässlichkeit, gegenseitiges Tragen, Regeln, die daraus entstehen sind. Familie hat Vorrang vor Freunden, man hilft mit, man hält zusammen. Was wir in der Familie besprechen, bleibt in der Familie. Und das ist ja eben das, was nicht gut ist. Und das ist auch das, was wieder in der Jugendhilfe problematisch wird, weil ganz viele Familien so dicht halten, dass man gar nicht an das Kernproblem kommt. Der Junge macht Theater, ist aggressiv, geht nicht in die Schule und wir kommen nicht dahinter, was da wirklich das Problem ist. Aber der positive Kern ist natürlich, dass das eine enorme Ressource sein kann. Kinder erleben Rückhalt, Zugehörigkeit, Verpflichtung füreinander, wenn das in einem gewissen Rahmen ist, ne? Und das Risiko bei Übersteuerung ist, Loyalität wird zur Enge. Abgrenzung fühlt sich an wie Verrat. Da haben wir ja auch in der ersten Folge viel drüber gesprochen. Und dann entsteht halt ein Schuldgefühl oder halt ein Doppelleben oder ständige Machtkämpfe. Ein weiterer Punkt ist Sicherheit und Schutz, körperlich, sozial und moralisch. Also was wird geschützt? Die Sicherheit im wörtlichen Sinne, also regelrechte Gefahren im sozialen Sinne, Ruf- und Grenzverletzung und schlechte Einflüsse. Ja. Die Regeln, die daraus entstehen, Kontrolle vor Ausgehenzeiten, Freundeskreis, Vorsicht bei Beziehungen, wir müssen wissen, wo du bist. Der positive Kern ist, ja, Eltern wollen das Risiko reduzieren, besonders da, wo sie sich in der Umgebung nicht hundertprozentig sicher fühlen. Ja, aber bei Übersteuerung ist es natürlich zu viel Kontrolle erzeugt Heimlichkeit. Und Heimlichkeit ist der Feind von Sicherheit und Vertrauen. Und viele Familien unterschätzen das Internet. Also das finde ich total verrückt. Also da haben die überhaupt noch kein Gefühl häufig für, dass ich dann mit Betroffenen gesprochen habe, Mädchen, die nachmittags sich nicht mit Freunden treffen konnten, aber uneingeschränkten Internetzugang auf ihrem Smartphone hatten. Hä? Das ist halt auch mangelnde Aufklärung, ne? Das heißt, ich habe mich dann in der Aufgabe gesehen, die Eltern dann aufzuklären und Kompromisse zu schließen und. Und ja, das ist ja auch das, womit wir groß geworden sind. Unser Vater wollte uns massiv schützen. Und bei mir ist das ja extrem in Heimlichkeit und Lügen dann verlaufen, weil ich einfach versucht habe, dann doch irgendwie meinen Weg zu gehen und mich manchmal aber auch in wahnsinnig gefährliche Situationen dadurch begeben habe, die ich jetzt als Erwachsene anders reflektieren kann, wo ich damals für mich aber keine andere Lösung gefunden habe, weil ich wollte ja Teil von etwas sein. Dann ist natürlich auch noch Zukunft und Aufstieg ein Punkt, also Bildung, Leistung, Stabilität, ne? Was wird geschützt? Eine bessere Zukunft, oft verbunden mit dem Gefühl, wir dürfen uns keine Fehler leisten. Die Regeln sind ein hoher Fokus auf Schule und Noten, weniger Toleranz für Umwege und Vergleiche, ne? Du musst mehr machen als andere. Das ist auch das, was du gesagt hast. Das ist ganz häufig der Anspruch. Der positive Kern ist, Leistung wird zur Hoffnung. Du solltest es leichter haben als wir. Und das, muss ich sagen, ist auch häufig ein positiver Ansporn. Das war ja bei uns auch so. Also unser Vater hat uns immer klar gemacht, dass wir uns niemals abhängig machen sollen, dass wir immer eine gute Schulbildung haben sollen, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Das empfinde ich auch heute noch als wahnsinnig positiv daraus. Natürlich war das auch teilweise ein massiver Druck, aber trotzdem finde ich, dass wir dadurch einfach auch gelernt haben, sehr unabhängig zu sein. So. Und für uns selber Sachen zu erarbeiten. Und das erlebe ich auch in anderen Familien, wo die Kinder sagen, ich habe gelernt, dass Bildung Freiheit bedeutet. Auch dann das zu machen, was ich will aus meinem Leben. Und das ist auch tatsächlich das, was ich meinen Kindern versuche beizubringen, zu sagen, Schule ist zwar ätzend und von dem Schulsystem mal ganz abgesehen, aber Bildung ist eine Priorität und ein Privileg, weil das Freiheit bedeutet.
Ja, absolut. Und ich glaube, also bei uns war das ja jetzt nicht so extrem wie bei anderen Familien mit Migrationshintergrund, wo wirklich beide Eltern so alles aufgegeben haben und dadurch die Kinder noch mehr den Druck haben. Ne? Meine Eltern arbeiten jetzt hier für einen Mindestlohn oder für einen Niedriglohn, ne? Und haben irgendwie 2, 3 Jobs, weil sie uns ein besseres Leben ermöglichen wollen. Und deswegen muss ich jetzt alles tun, damit ich noch besser werde und noch mehr verdiene und wirklich Akademiker und bla und so. Das war bei uns ja jetzt ja nicht so extrem, aber das ist ja häufig auch der Mechanismus, der damit einhergeht, dass sich die Kinder, auch wenn die Eltern das gar nicht so direkt sagen, ne, aber dass dieser Druck auch einfach so subtil mitkommt, weil sie nicht wollen, dass die Mutter noch 2 Jobs macht, ne, zusätzlich zu der ganzen Hausarbeit. Oder dass der Vater, der eigentlich, ne, in der Heimat XYZ gemacht hat, jetzt hier irgendwelche Arbeiten macht, die keine Qualifikation brauchen, weil er keinen anderen Job gefunden hat und so. Diesen Druck machen sich Kinder ja häufig auch selbst, ne? Und haben dann dieses Selbstverständnis von, ich muss meinen Eltern irgendwann ein Haus kaufen, weil wir leben seit 30 Jahren in der Mietswohnung. Ich muss das schaffen, so, ne? Das ist ja auch häufig so ein subtiler Druck, der damit einhergeht.
Und auch dieses, ich muss mich auch noch, wenn ich ausgezogen bin, um meine Eltern kümmern. Das kommt ja danach dann bei Erwachsenen. Ne? Also die haben alles für mich gemacht, jetzt muss ich mich kümmern. Eigentlich würde ich gerne mein Leben leben und das ist vielleicht anders mit anderen Werten, aber ich muss mich jetzt kümmern, weil das so tief sitzt. Die haben alles getan, damit ich dieses Leben haben darf. Ja. Dann ist ein Punkt Ruf und Ansehen, soziale Zugehörigkeit der Familie. Was wird geschützt? Das Bild nach außen, Schutz vor Gerede, vor Abwertung, vor sozialer Ausgrenzung. Die Regeln, die daraus entstehen, starke Orientierung an, was sagen die Leute, Betonung von konkretem Auftreten, manche Themen werden tabuisiert. Ja, auch Probleme, Gefühle und Konflikte. Der positive Kern, Ruf ist in vielen Kontexten eine soziale Währung, es schützt vor Angriffen, öffnet Türen und erhält Netzwerke und das Risiko ist natürlich, Kinder lernen, Probleme dürfen nicht existieren. dann wird Hilfe nicht geholt. Scham wächst, Konflikte bleiben ungelöst und dann symptomatisieren die, dann kommt das Jugendamt und dann kommen wir da nicht ran. Also es ist wirklich sehr schwierig, weil die ja die Kinder in anderen Kontexten wie Schule und Kindergarten und Freunden ja auch mitbekommen, dass das möglich ist, dass das in Ordnung ist. Und dann haben die aber zu Hause nicht die Möglichkeit, sich zu öffnen. Und da reicht manchmal eine Person, bei der die das schaffen können, weiß ich, ein guter Lehrer, Vertrauenslehrer oder in der OT oder weiß ich der Kuckuck was, das reicht manchmal schon, um das auszubalancieren. Der letzte Punkt ist Glaube, Moral und Sinn. Also was wird geschützt? Orientierung, Sinn, Werte, Ordnung, ein innerer Kompass. Und die Regeln, die daraus entstehen, sind klare moralische Leitlinien, Rituale, religiöse Praxis, Vorgaben zur Kleidung, Beziehung und Umgangsformen. Der positive Kern ist, Sinn- und Wertebindung kann enorm stabilisierend für den Menschen sein, gerade in stressigen Lebensphasen. So, aber das Risiko der Übersteuerung ist, wenn Moral nur als Kontrolle erlebt wird, kippt sie in Rebellion oder in Angst oder in Scham. Und das ist ja gerade bei dieser Vorgabe an Kleidung und Beziehungen und Umgangsformen, ist das einfach häufig so. Da gibt's halt keine Kompromisse in einigen Familien. Manche Familien schaffen es wirklich da, mit der Zeit reinzuwachsen und die Hilfe anzunehmen. Und manche sind so verbissen und wollen das nicht loslassen. Und da leiden die Kinder wirklich, auch wenn sie erwachsen sind und schon eigene Kinder haben. Ich habe auch Familien, da sind die Betroffenen selber schon die zweite oder dritte Generation und empfinden sich immer noch in den Fängen dieser krassen Glauben- und Moralvorstellungen der ganzen Familie. Was ich da als sehr hilfreich erachtet habe, war so ein Übersetzungsschlüssel. Also Werte, Sorge, Regel, dann das Bedürfnis daraus. Das kann halt dazu führen, dass Konflikte entschärft werden. Also zum Beispiel Werte herauszuarbeiten, was ist uns als Familie wichtig? Dann die Sorge, wovor haben wir Angst, wenn wir ihn verlieren? Die Regel, was tun wir, um ihn zu schützen? Und dann das Bedürfnis des Kindes, was braucht das Kind, der Jugendliche gerade? Und dann zu versuchen, eine Brücke zu schaffen. Wie kann beides gleichzeitig Platz haben? Also zum Beispiel nehmen wir den Wert Sicherheit. Die Sorge, dir könnte was passieren. Die Regel, du gehst da auf gar keinen Fall hin. Und das Bedürfnis von dem Kind oder der Jugendlichen ist Autonomie und Zugehörigkeit. Ist übrigens Beispiel, was ich aus meiner eigenen...
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja wohl mal in deiner eigenen Jugend gekramt, ne? Ja.
Ich dachte, das ist sehr passend. Und die Brücke wäre gewesen, Sicherheitsabsprachen, Vertrauen, Checklisten in Zeiten, ne, so, das ist der Idealfall. Und das ist manchmal wahnsinnig schwer, dann diese Brücke zu machen. Wie gesagt, das bekommen einige Familien mit Hilfe hin, einige aber auch nicht. Und es ist auch so, dass es erstmal den Mut geben muss, viele Jugendliche trauen sich das gar nicht, das zu sagen, weil in dieser Verheimlichungsgeschichte, da läuft ja auch schon ganz schön viel gut für die. Die müssen das ja auch teilweise nicht offen machen. Meistens kommt es ja dann auch gar nicht raus.
Mhm.
Viele Konflikte sind eigentlich zwei Schutzbedürfnisse, die gegeneinander laufen. Das musste ich halt erstmal raffen. Und wenn man das gerafft hat, auch als Fachkraft, kann man nochmal andere Mechanismen nehmen, um das zu schaffen. Also was passiert, wenn Werte nicht ausgesprochen werden? So, ne, und das ist halt wichtig, dass Werte ausgesprochen werden, dass die Kinder verstehen, warum darf ich da jetzt nicht hin? Wieso soll ich das so machen? Um dann einfach zu versuchen, anders in Kontakt zu gehen. Das setzt aber voraus, dass Eltern überhaupt zulassen, diese Art von Kontakt haben zu dürfen mit mir.
Ja, und dieses Gespräch, diese Art von Diskussion überhaupt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Mhm. Also das ist im Idealfall, ne? Ich finde es trotzdem wichtig, das zu sagen, weil es schon nicht so ist, dass das nie funktioniert. Aber leider habe ich in der Praxis erfahren, dass viele gar nicht sich dazu bereit erklären. Denn wenn Familien Werte nicht benennen, passiert häufig, Kinder erleben nur die Regel und nicht den Sinn. Eltern erleben nur den Widerstand, aber sehen das Bedürfnis dahinter gar nicht. Und dann wird aus Beziehung ein Machtkampf, so. Und der Gamechanger aus meiner Sicht ist halt häufig die Transparenz. Also wenn Eltern sagen, ich verbiete nicht, weil ich dich klein halten will, sondern weil ich Angst habe. Und wir dann darüber sprechen können, okay, das ist ja in Ordnung, aber wie können wir vielleicht mit dieser Angst arbeiten und Sicherheit anders schaffen, außer im Verbot? eine Mini-Übung, die ich da auch häufig mache mit anderen Teenagern, war, also die habe ich dann mit Teenagern gemacht und versucht auch mit Eltern, war dieser Schritt, jeder in der Familie nennt drei Werte, die wichtig sind. Der zweite Schritt zu jedem Wert, woran merkt man diesen Wert im Alltag, also Respekt vielleicht oder Freiheit oder Ehrlichkeit. Das muss ja nicht mit Migrationsfamilien nur sein, sondern auch mit anderen. Und der dritte ist die Frage, wo kollidiert das gerade mit anderen Werten? So. Und es gibt einfach viele typische Wertekollisionen, wenn man mit Familien arbeitet, wo mehrere Generationen migriert werden.
Was sind da so typische Wertekollisionen?
Einmal Respekt versus Selbstständigkeit. Die Eltern sagen, Respekt heißt Ordnung. Der Jugendliche, die Jugendliche, Selbstständigkeit heißt eigene Meinung. So. Und auch da ist wieder die Aufgabe, die Brücke zu schlagen. Also du darfst widersprechen, aber in einem respektvollen Ton.
Ja.
Aber
ja,
da
ja.
muss man halt auch erstmal wieder zu kommen. Mhm. Ne? Also das wäre so das Ideal. Familienloyalität versus Privatsphäre. Die Eltern, wir teilen alles. Wir möchten immer wissen, wo du wann bist. Jugendliche, ich brauche Raum. Brücke, du darfst Geheimnisse haben, aber nicht Gefahren verheimlichen. Wäre ja schon mal hilfreich.
Abgesehen davon, dass die meisten Eltern sagen, du darfst keine Geheimnisse haben, ich bin deine Mutter, ich bin dein Vater, ich muss alles wissen, was du machst. Genauso wie ja. Eltern ja immer auch Post einfach aufmachen, obwohl sie an einen persönlich adressiert sind. So, keine Privatsphäre, ist so ein Klassiker.
ja, absolut. Sicherheit versus Zugehörigkeit. Also die Eltern wollen das Risiko reduzieren, Jugendliche wollen nicht ausgeschlossen werden, ne? Das heißt, Sicherheitsdeal statt Totalverbote wären da angebracht. Aber es ist ja dann häufig auch so, dass der Junge ganz viel darf. Das ist ein Klischee, was aber häufig leider auch wirklich bedient wird. Und das Mädchen gar nichts.
Mhm.
Ne? Oder dass der Junge sich dann aufspielt als noch die Außenpolizei und verlängerter Arm der Eltern. So, ne, dass die Eltern das dann zulassen. Dann gibt es noch ganz viele, wir können darüber 10 Doktorarbeiten schreiben. Gibt es ganz viele andere Dynamiken auch noch, die man da verstehen muss. Es gibt halt häufig so einen Generationskonflikt und typische Konfliktfelder, die halt auch Freiheit und Kontrolle sind. Ne? Der Ausgangspunkt ist, Eltern erleben die Außenwelt teils als unsicher, die Jugendlichen erleben Kontrolle als Misstrauen. So, ne? Und dann machen die halt Trotz und Heimlichkeit. Ja, ich meine, habe ich gelebt, fühle ich. Du willst es halt irgendwie, doch, du willst halt irgendwie dazugehören. Dann machst du es halt heimlich und das ist so gefährlich, so gefährlich. Und wenn ich dann mit den Eltern darüber spreche, wissen sie, wir können, also wenn sie die Tür schließen, geht ihr Kind durch das Fenster. Das ist gefährlicher. Möchten sie das? So, ne, und dann, wo ich die Eltern auch manchmal bekommen habe, ist, sobald ihr Kind 18 ist, wird das Kind gehen. Es wird gehen, es wird nicht wieder zurückkommen. Möchten sie das? Weil das sagen auch einige Betroffene, die sagen, ich warte, bis ich 18 bin und dann drehe ich mich um und ich habe...
Und dann tschüss.
Ja, ich habe hier keine Daseinsberechtigung. Einige Jugendliche empfinden das wirklich so krass als, ich habe keine Daseinsberechtigung. Von Homosexualität und so mal ganz abgesehen, sind es auch so kleine Lebensentscheidungen wie, ich will nicht das studieren, was ihr mir vorschreibt, einfach auch schon... Oft Konfliktpotenzial.
Und ich finde das so schade, wenn dann dieser Konflikt auch auf Geschwisterebene ausgetragen wird. Wie du eben gesagt hast, dass das dann ne, irgendwie der Bruder oder so der verlängerte Arm der Eltern ist. Es gibt ja so viele Beispiele, wo auch Geschwister dann nicht zusammenhalten, sondern dann Angst voreinander haben, wenn die einen irgendwo sehen. Scheiße, mein Bruder ist da oder scheiße, meine Schwester hat mich gerade gesehen. Das finde ich so schade, weil eigentlich ist diese Art von Familienkonstrukt das größte Bonding unter Geschwistern. Weil das sind ja die einzigen, die zu 100% das verstehen können, was du durchmachst. Und das hat so viel Bindungspotenzial und kann einem auch so viel Halt geben, wenn man sich auskotzen will oder wenn man was besprechen will oder so. Und das finde ich so schade, wenn das dann in diesen Familien nicht stattfindet. Weil das wäre eigentlich eine riesige Ressource.
100%. Amen. Sehe ich ganz genauso. Aber es ist schwierig, ja.
Weil gerade bei diesen Familien ist es ja so, dass die Freundinnen oder Freunde das gar nicht nachvollziehen können, was in der Familie abgeht. So, die können das nicht nachvollziehen, die kennen das nicht, ne? Die finden das vielleicht auch irgendwie affig oder lächerlich oder sowas. Und die einzigen, die mit dir auf einer Ebene sind und die das mit dir besprechen können, sind eigentlich deine Geschwister. So, wenn du halt Geschwister hast, die irgendwie in der Nähe deines Alters sind.
Auf jeden Fall. Und das ist halt leider kulturübergreifend, ne? Also schaut man in China, ist es genau das Gleiche, wie wenn man in die arabischen Länder guckt, in die östlichen Länder. Also das kann man eigentlich 1:1 auf alle übertragen.
Mm.
Mal mehr, mal weniger. Die Geschlechterrollen und die Erwartungen ist auch so ein Konfliktfeld. Also die Kontrolle kann aus Angst entstehen, ne? Und Jugendliche brauchen halt Schutz und Autonomie. So. Dann gibt es noch das Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Parentifizierung im Alltag. Also, ne, viele, viele Kinder übernehmen ja wirklich ganz viele Rollen, die gar nicht ihre sind. Ne? Also als Dolmetscher in digitale Dingen. Die sind die Vermittler zwischen den Welten. So, ne, die erklären den Eltern dann auf der einen Seite, wie man Sachen macht, die sollen übersetzen, die kriegen viel zu viele Themen mit, die sie aber gar nichts angeht, auch Geld sorgen. Und auf der anderen Seite ist der Vater aber dann wieder oder die Mutter in der Machtrolle zu sagen, ja, aber du gehst jetzt hier nicht raus.
Mhm.
Also das beschreiben auch viele Betroffene, die sagen, also auf der einen Seite kann er ohne mich nicht zum Amt gehen und ich kann nicht in die Schule morgens, ja. Und auf der anderen Seite erklärt er mir aber, ich soll jetzt aber das und das machen. Ja, das ist schwierig.
Wenn wir uns noch einmal die Identität anschauen in diesen Migrantenfamilien, in den Familien mit Migrationsgeschichte, wo sind da die Unterschiede bei Kindern, bei Jugendlichen oder auch bei den Eltern? Weil die Identität verändert sich ja auch dann, je nach Konstrukt.
Ja, auf jeden Fall. Und die Konflikte verändern sich auch. Je nach Alter. Also bei Kindern ist es so, die wollen vor allem dazugehören. Ne? Die wollen vor Freunden nicht anders sein. Und die übernehmen schnell die Codes der neuen Welt, sage ich jetzt mal. Manchmal sogar schneller als die Eltern. Häufig sogar schneller als die Eltern. Mm. Und da kann halt anfangen, dass die Rollen kippen. Ne? Also dass es halt so ist, dass die Kinder dann immer mehr Elternaufgaben übernehmen im Außen und weniger Kind sein können. Bei Jugendlichen ist es so, dass die Identität zur Hauptaufgabe ist. Da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, ne? Wer bin ich ohne meine Eltern? Ja, aber das funktioniert ja nicht, wenn die Eltern einen immer wieder zurückziehen und immer wieder sagen, aber du ohne uns bist du nichts und ne, du musst bei uns zu Hause sein und Familie. Und die Peer Group ist da ja existenziell wichtig, aber die können die ja gar nicht so ausleben. Und das gibt halt ganz viele Unterschiede in den Konflikten. Und bei den Eltern ist es so, dass die Identitätsarbeit auch passiert. Welche Eltern will ich hier sein? Also wie will ich hier sein? Kann ich das alles so adaptieren oder nicht? Und das ist oft eine Mischung aus Angst, Schutz, Stolz, Statusfragen und Unsicherheit. Und das sind die Sachen, das muss man halt wissen, um sich mit dem Schema zu beschäftigen. Wenn man die darüber nimmt und es schafft, darüber einen Zugang zu den Eltern zu finden, dann hat man es oft geschafft.
Mm. Ja, das ist auch, gerade diese Elternidentität ist, glaube ich, super spannend und ja auch ein bisschen der Kern dieser Folgen, die wir hier machen, diese Identitätsfrage, ne? Wer bin ich überhaupt im neuen Land und was ist mit meiner Elternrolle im neuen Land? Ne, was will ich meinen Kindern mitgeben? Was muss ich meinen Kindern mitgeben? Ich bin auf einmal in einem neuen Land und meine Kinder sollen gefälligst unsere Heimatkultur nicht vergessen. Ne, die dürfen jetzt nicht hier auf einmal zu 100%igen Deutschen werden, weil dann habe ich ja versagt, weil ich habe meine Kultur nicht weitergegeben. Ne, dann stirbt unsere Kultur hier aus. Das sind ja diese Fragen, mit denen sich Eltern beschäftigen. Was dann clasht mit einer 14-Jährigen, der natürlich die Heimatkultur scheißegal ist, die einfach nur dazugehören will und nicht ausgegrenzt werden will und cool sein will. Das ist dennoch egal, was für tiefe Identitätsängste und Konflikte die Eltern haben. Und das clasht halt eben, und da gibt es auch ganz viele interessante Studien dazu, dass das häufig dazu führt, dass eine Diaspora, also dass Menschen, die quasi ins Ausland gehen und eine neue Community im Ausland bilden, dass die häufig konservativer sind als die Menschen im Heimatland, weil die sich eben an die Kultur klammern, weil sie Angst haben, wenn sie diese Werte, die sie als Kinder mitbekommen haben, verlieren oder nicht weitergeben, ne, dass damit dann ihre ganze Identität im neuen Land zerfließt und im Nirvana endet. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Beispiele für, ne, dass diese Menschen nicht nur konservativer sind, sondern manchmal auch religiöser sind, ne, und sich eben an Dingen festhalten, die es in der Heimat so gar nicht mehr gibt. Ne, Traditionen oder so, ne, die da gar nicht mehr so praktiziert werden, die da vielleicht sogar schon veraltet sind. Aber in der Diaspora, im Ausland, in der Community, ist das noch total der krasse Teil der Kultur. Und das ist ja auch dieser Clash, der da passiert. Ne? Und das finde ich super, super interessant.
Auf jeden Fall, da kenne ich auch einige Beispiele. Da sind mir gerade einige Beispiele im Kopf gewesen, wo das genauso ist, ja. Aus Angst, Identität zu verlieren. Das, was du beschrieben hast alles, ne, und worüber wir die ganze Zeit auch schon gesprochen haben, das kann natürlich zu Stress in der Beziehung führen, innerhalb der Familie. Und man muss verstehen, dass Migration als dritter Gesprächspartner in der Familie zu verstehen ist. Also da sitzt quasi noch ein Mensch mit drin und man kann nicht einfach systemische Sachen anwenden, die man sonst systemisch anwendet, weil man eine große Komponente halt nicht so auf dem Schirm hat. Und die ganzen Dynamiken, die diese Komponente mitbringt. Also es geht um Erwartungsdruck, es geht um Angst vor Kontrollverlust und es geht um Konfliktvermeidung versus explosive Konflikte, weil es einfach so erschöpfend ist. So. Und bindungspsychologisch gesehen ist es so, dass Eltern unter Stress sind, oft weniger in die Koregulation gehen können. Und deswegen wirken Kinder schwieriger, sind aber oft nur unterversorgt, in Anführungszeichen, mit Sicherheit. Und das kriegen wir als Außen dann wieder mit und denken, was läuft denn da nicht richtig? Aber es ist halt viel subtiler. Es gibt oft nicht dieses eine Problem, gerade bei Kindern nicht. Sondern es ist einfach diese Anspannung, die einfach ständig damit reinschwingt. Und typische Dynamiken sind, Elternteile reagieren dann teilweise unterschiedlich durch, wir müssen durchziehen oder zerbrechen. Oder stark sein, alle Familienwerte, ne, sind dann, wir müssen stark sein, wir müssen durchhalten, Emotionen werden leiser, aber ja nicht kleiner. Riesenressourcen kann das aber auch alles geben, weil man muss ja auch sagen, Mehrsprachigkeit ist eine massive Emotions- und Bedeutungsreichtum. Also Gefühle lassen sich in einer Sprache leichter ausdrücken, so. Ein Familienzusammenhalt ist auch eine Mega-Ressource, ja, und die starke Sinn und Werte zu bekommen, können auch Ressourcen sein.
Ja, in der nächsten Folge werden wir uns noch mehr mit dem System beschäftigen und vor allem, wie Menschen oder Familien mit Migrationsgeschichte durch Kita, Schule und Jugendhilfe navigieren und wie man ihnen auch da am besten helfen kann. Also da wird Sarah noch ein paar Praxistipps geben. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
Tschüssi!